Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Man kann ausrasten, aber sozusagen zusammen in der Community. Also es geht immer sozusagen um den Leitfaden des be high on life, be high with your friends. Es hat per se natürlich nicht immer mit Drogen zu tun oder explizit auch irgendwelchen Vollrausch. Man kann ja auch sozusagen einen Vollrausch an Liebe erfahren oder beim Tanzen, von daher. Also Hakuna Matata ist im Prinzip dein High-Gefühl, was du dir selber für dich definierst und sagst, alles andere kann ich auch in dem Moment ausblenden und konzentriere mich wirklich nur auf das Positive. Und das ist Hakuna Matata.
Podcast Brudi.
Das Movement Hakuna Matata schreibt sich das Motto Live Free, Die Hippie auf die Fahne. Dieses Motiv zieht sich durch ihre neueste Streetwear-Kollektion Freedom Birds genauso wie durch ihre Partyreihe Peace Riot. Dabei sucht Pikes als Gründer und DJ immer nach neuen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der eigenen Spielfelder. In Podcast Brudi Nummer 20 sprechen wir über seine Zeit in Florida und ihren Einfluss auf seine Lebenseinstellung, Cannabis und Musik als Katalysatoren für neue Perspektiven und den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 20. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Pikes von Hakuna Matata.
Ich sage auch herzlich willkommen, Yoshi. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Freut mich sehr auch und hab Bock, mit dir eine Runde zu quatschen.
Ja, danke für die Einladung ins Nimmerland. Hast du gerade schon so angeteased. Kannst du ein bisschen was zu dem Ort sagen, an dem wir uns gerade befinden?
Ja, genau, klar. Also wir sind geografisch gesehen in Seligenstadt an der Grenze zur bayerischen Seite hier. Also ich habe sozusagen links von mir Aschaffenburg, Seligenstadt natürlich auch noch Hessen, rechts von mir Hanau, Frankfurt. Und so ist natürlich auch der Weg nicht weit in die Main-Metropole für mich. Aha. Wie du ja auch selber, glaube ich, festgestellt hast auf dem Weg hierher.
Wohl wahr. Genau. Und das ist so ein bisschen dein Raum fürs Schaffen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Exakt. Also wir sind ja hier sozusagen in einer Art in kleineren Hütte, wenn man so will. In einem kleinen Haus am Main gelegen direkt. Ein Cowork, also ein Workspace sozusagen für mich hier. Tobe ich mich aus, würde ich sagen. Wie du siehst, hier sind auch ein paar Leute hier anwesend, die auch immer Zeit hier verbringen. Wir machen von Party bis Musik und Creative Sessions, also Kreativ-Sessions sozusagen, passiert hier alles in dieser schönen Landschaft, wie du siehst, die vor uns stattfindet, würde ich fast sagen.
Sehr geil. Bevor wir auf die ganze Musik und die Klamotten und das ganze Hakuna Matata-Ding genauer eingehen, möchte ich auf eine Zahl anspielen, die in deiner Insta-Bio zu finden ist. 772. Wofür steht die und was hat es damit auf sich?
Das ist eine coole Frage, habe ich jetzt nicht gerechnet mit, deswegen
aus der Reserve.
Also kann ich eigentlich leicht beantworten natürlich, also, wobei man sieht ja mit den Zahlencodes wird ja viel gespielt zur Zeit, ne? So seine Heritage hervorgehoben, wo komme ich her. Es ist tatsächlich ein Zip-Code aus einer Stadt, in der ich viel Zeit verbracht habe, in meiner Zeit in Amerika, in der Zeit, in der ich in Florida gelebt habe. Und es steht eigentlich simpel nur für sozusagen für den Postal Code für Palm City sozusagen in Florida, 772. Auch die Cellphone Numbers, also die Telefonnummern fehlen klassischerweise mit 772 an. Und ist eine Zahl, die mich sozusagen geprägt hat und mich immer wieder auch, wahrscheinlich sprichst du mich vielleicht auch durch das Tattoo hier gerade an, immer auch auf meinem Bein hier dran erinnert, sozusagen, wo ich mein Herz gelassen habe und die Seele sozusagen wieder Anschluss finden muss irgendwann eines Tages.
Okay, wie kannst du deinen Weg kurz umreißen von quasi 772 zu 069 zu Seligenstadt? Ist das ein roter Faden oder warst du die erste Lebenshilfe in Amiland und dann warst du hier? Kannst du das irgendwie kurz umreißen, was so die
Punkte waren, an denen du quasi schon viel Zeit verbracht hast.
Die Station, die
ja, genau, die Station.
Ja, man kann sagen, also gerade dadurch, dass ich einstiegs schon erwähnt habe, hat es, glaube ich, auch bei unserem kurzen Call vorher erwähnt, dass es mir wichtig war, sogar, dass wir uns hier sehen, weil es gerade auch die Gegend für mich eine prägende Zeit am Anfang war. Man ist hier auch nicht weit von Hanau, gerade in der, sagen wir mal, in der Jugendzeit. Wenn man hier ein bisschen, sagen wir, auch in der Gegend unterwegs war, auch Babenhausen ist ja kein unbekannter Ort, der ist hier sozusagen einen Kilometer, eine Stadt weiter praktisch, und dort gab es früher immer Airbases, also man hat sehr früh Kontakt, ganz normal gab es da Soldatenstädte praktisch, es gab einen Chicken Wings Laden, es gab Dealerships hier um die Ecke, also man war ja schon sehr früh mit der Kultur damals, gerade mit der amerikanischen Kultur ist man sehr früh in Kontakt gekommen. Und das hat so ein bisschen natürlich schon mal die ersten Dinge losgetreten in Bezug auch auf Musik. Man hat natürlich auch die Musik aufgeschnappt und später eigentlich kam es dann sozusagen zu einer ersten Reise auch, damals nach New York für mich. Familiärer Besuch. Und natürlich, du bist da mit jungen Augen oder als junges Kind, die Augen reißen sich auf. Man steht da an diesem Broadway, so war das damals im Prinzip, als wir dann da ankamen, und ich war natürlich mitgerissen. Mhm. Ich habe damals, glaube ich, noch gar nicht so direkt verstanden, wo ich bin, sondern einfach nur, hier passiert viel. Und es war sozusagen ein Kurztrip, man war nicht lange dort, aber das hat mich sozusagen nie wieder losgelassen, kann man sagen. Und das war dann sozusagen der spätere Beweggrund nach meiner Schulzeit, auch währenddessen schon immer zu sagen, okay, wenn die Schule vorbei ist, dann ich gehe in die USA oder fahre nach New York und versuche mich da irgendwie, also wirklich ganz naiv erstmal noch gedacht. Und
das heißt, die Schule hast du hier gemacht und dann für weiterführende Kram.
Genau, insofern erstmal bis zur 10. Realschule, habe dann später, das kann man ja sagen im Anschluss dann kurz erwähnen, also die Schule dort teilweise angerissen und kam später wieder für das Abitur zurück. Aha. Also deswegen ist es so, man kann gar nicht so wirklich sagen, eine rote Linie, weil ich eben dann mal Zeit dort verbracht habe, später auch zurück musste aus den USA sozusagen, und dann hat sich für mich dann auch ergeben, dass ich dann zum Glück das Abi machen konnte, also trotzdem aber die Erfahrung vorher mitnehmen konnte, genau. Es fing eigentlich dann simpel an, dass ich auch natürlich Familie immer genervt hatte damit, dass ich jetzt den Weg gehen will und schlussendlich auch erstmal nicht wirklich ernst genommen wurde, um ehrlich zu sein. Und gerade das hat mich natürlich auch motiviert, irgendwo wirklich so eine Art rebellische Haltung auch zu entwickeln und sagen, okay, viele in meiner Klasse wollten damals irgendwie zur Banklehre oder verschiedene andere Wege gehen. Und ich habe da schon irgendwie gesessen und habe da teilweise gar nicht zugehört, weil ich gesagt habe, ich will irgendwie auch erstmal wo weg. Und das habe ich später im amerikanischen Konzept übrigens gemerkt, dass es für mich viel zu früh war, auch zu entscheiden, was will ich eigentlich machen. Und das war dann auch nochmal natürlich ein Katalysator dafür, dass ich gesagt habe, ich fasse mir ans Herz und gehe den Schritt. Und ich hatte eben Verbindung nach New York und habe eben diesen Schritt gewagt, und daraus entstand dann alles Weitere. Aus New York bin ich dann später nach Florida, um dort zu bleiben. Und sozusagen auch legal, wenn man so will, musste ich mich an der Schule anmelden, hat ein Sponsoring sozusagen, eine Host Family an die Seite bekommen. Und so fing es im Prinzip an. Und bin dort meinen Weg gegangen dann später, genau.
Wie alt bist du?
Aktuell 31.
31, 89er?
So, yes.
90er, hier.
Wunderschönes Geburtsjahr, ich.
Aber hallo. Das heißt, du hast tatsächlich auch über einen Zeitraum von 1-2 Jahren dort in 772 gewohnt?
Exakt, genau. Also das war dann später, also erst die Phase in New York für einige Monate, und von New York aus hat dann praktisch meine Cousine mir einen Aufenthalt, es ging erstmal um die Schule praktisch, und dann hat sich dann eine Familie dazu bereit erklärt, damals natürlich dann auch zu meiner Familie wurde, nach so einer langen Zeit, hat sich dann bereit erklärt, mich aufzunehmen, und so fing eigentlich meine Reise ins, also ich wusste überhaupt nicht, wo ich hier dann auch hinkomme, und landete plötzlich in Florida in einem tropischen Klima und war natürlich auch erstmal von allen Seiten erdrückt, von allen Eindrücken. Aber ich habe das dann natürlich auch sportlich mit viel Fun genommen, habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Achterbahn-Ride, den ich gehe. Und so war es ja dann irgendwie später auch.
Wie alt warst du da?
Ich bin mit 17 im Prinzip nach New York und wurde dann 18 in Florida, ja.
Okay, und dann irgendwie mit 20, 21 wieder
exakt, zurück, genau. Hier. Das hat dann natürlich auch ein bisschen Nachteil gehabt, dass ich später, also ich war mir ein bisschen älter, auch in der Oberstufe, wobei ich dann auch gemerkt habe, das hat mich insofern auch nicht gestört. Ich wusste, ich kann eben noch den schulischen Aspekt mitnehmen, damit ich später, wie es ja dann auch so heißt, die Wege offen habe. Wobei ich auch da ehrlich sagen muss, den Gedanken habe ich erst in den USA entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich später auch die Schule weitergeführt hätte. Man hat einfach gesehen, dass auch natürlich ein gewisser intellektueller Horizont oder zumindest ein neugieriger Horizont wichtig ist, um seine Ideen oder gewisse Philosophien oder Visionen auch umzusetzen. Ja.
Geil. Und jetzt sitzen wir hier im Nimmerland, in der Casa della Hakuna Matata. Kannst du in deinen eigenen Worten kurz umreißen, was Hakuna Matata ist?
Das ist eigentlich, also in dem Fall eine schwere Frage, würde ich fast sagen, obwohl sie leicht zu beantworten ist. Ich werde das natürlich oft gefragt, aber ich würde im Prinzip erstmal darauf antworten, dass jeder das für sich selber definieren muss. Mhm. Ich gebe natürlich einen Hinweis mit dem ganzen, sozusagen, wenn man will, ein Movement, mit den Partys, die wir machen, auch mit immer wieder mit Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Message, die wir natürlich verbreiten, in erster Linie ist, so simpel erstmal runtergebrochen, wie wir sie auch oft in unseren, ob das auf den Partys ist, wir machen den Peace Riot sozusagen, die Botschaft ist also, man kann ausrasten, aber sozusagen zusammen in der Community, also es geht immer sozusagen um den Leitfaden, das be high on life, be high with your friends, es hat per se natürlich nicht immer mit Drogen zu tun oder explizit auch irgendwelchen Vollrausch, man kann ja auch sozusagen einen Vollrausch an Liebe erfahren oder beim Tanzen, von daher. Also Hakuna Matata ist im Prinzip dein High-Gefühl, was du dir selber für dich definierst und sagst, alles andere kann ich auch in dem Moment ausblenden und konzentriere mich wirklich nur auf das Positive. Und das ist Hakuna Matata.
Nice. Einen konkreten Auswuchs hast du schon angesprochen, eben die Partys, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber was ich gerne jetzt ansprechen würde, wäre das ganze Fashion Game, das ganze Streetwear-Gedöns. Wie bist du dazu gekommen? Wie seid ihr dazu gekommen, eigene Designs rauszuhauen?
Ja, da muss, also auch da kündige ich vielleicht ein bisschen die Überleitung oder zurück zu der Geschichte in den USA geben. Ich war auch in den USA natürlich nicht untätig und habe von so einer Art grenzenloses Leben kennengelernt. Und das hatte natürlich auch sozusagen für mich die Möglichkeit, hat sich ergeben, in der Schule Sport zu machen. Also ich war in der Highschool, war in einem Basketballteam der Highschool. Ich habe dann natürlich nach der Schule am Wochenende mit den Leuten feiern können. Das heißt sozusagen eine Wulst, auch wenn man so will, an Eindrücken, die entstanden, wobei für mich der Connector immer Sport war sozusagen, Sport als Lifestyle. Gerade im Basketball ja sozusagen als mein Herzenssport sozusagen, den ich immer ausgeführt habe und musikalisch, weil es natürlich immer wieder auch Partys gab am Wochenende, wie man es dann auch aus den Filmen so kennt, so ging das dann auch zu und das hat natürlich auch was mit einem gemacht, man hat ständig Sachen aufgeschnappt und habe dann in der Geschichte eben, wie ich dort auch zur Schule ging und sozusagen mein Leben gelebt habe, mir dummerweise mal das Schienbein gebrochen und das heißt, ich konnte daraufhin gar nicht mehr so meine sportlichen Aktivitäten verfolgen. War am Anfang natürlich erstmal auch deprimierend. Ja, wir haben mal so auch ein Team aufgestellt und auch, das hat natürlich auch was mit einem gemacht. Ja. In Amerika ist der Teamgeist nochmal ganz anders hervorgehoben und fiel mir natürlich erstmal schwer, aber das hatte eben die Konsequenz, dass ich mich dann weiterhin vertieft habe eben in diese Cross-Themen, also Sport, Musik, Mode ist ja im Prinzip ein Conglomerate, wenn man möchte, das voneinander sich inspirieren lässt und gerade jetzt auch, was die letzten 10, 20 Jahre passiert, das sieht man das ja auch, wie schnell da sozusagen die Welten verwachsen sind miteinander. Auch das hatte eben, ich muss natürlich ein bisschen ausholen, weil auch Musik speziell ein Thema war und sozusagen die Überleitung zu den Textilien. Ich war vorher sehr limitiert, was musikalische Geschmäcke angeht. Wirklich viel auch dem Frankfurt-Film, hier aus der Gegend kommt, Azad Leben, das war mein mitunter erstes, eine Platte, die ich daheim habe. Also immer interessiert, eigentlich immer von Neugier getrieben, wenn man so möchte. und die Zeit dann, um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen, dass ich nicht mehr so viel sportlich aktiv sein konnte, und habe ich dann eben so den Fokus verlagert und mich immer mehr in solche Themen einfach reingefuchst. Da war ich aber auch noch weit entfernt von Gründung irgendwelcher Labels, wie in dem Fall, oder Movements, sondern, aber ich habe mich mit den Themen auf jeden Fall auseinandergesetzt und hat auch selber immer für mich so den Anspruch, ein neues, cooles Jersey zu haben oder für ein Team, was mein Herz schlägt, damals die New York Knicks. Und so hat man sich natürlich auch schon sehr früh mit den Materialien irgendwie befasst, und so fing das ein bisschen an, auch in der Zeit, ja.
Okay, nice. Ja, jetzt vom 1.10. bis zum 8.10. gibt es einen Pop-Up-Store in Aschaffenburg mit der wahrscheinlich neuesten Hakuna Matata-Kollektion. Davon gehe ich aus. Das ist aber nicht die erste, sondern das ist eine von vielen, die schon rausgekommen sind. Was war quasi so dein erstes echtes Hands-on-Projekt, und was ist deine Rolle dort? Mhm. Quasi, du hast quasi die Materialien hast du schon angesprochen, du hast schon Designs angesprochen. Reist du durch die Welt und guckst dir verschiedene Roh-T-Shirts an, oder sitzt du hinter Photoshop und malst die Designs? Wie kann ich mir das vorstellen?
Die Frage beantworte ich natürlich auch sehr gerne. Also um vielleicht auch mal den Werdegang der Hakuna-Geschichte an und für sich zu verstehen, warum wir dann auch Textil, oder warum das auch zu einer Textilform wurde. Ich meine, auch es hat sich immer viel bewegt bei uns. Es gab Members, es gibt sozusagen auch Former Members. Es gibt Leute auch immer wieder, die dazu kamen, die sozusagen dadurch auch ihren eigenen Weg gegangen sind. Und so habe ich natürlich auch dann wieder Menschen kennengelernt, die in der Textilbranche viel tiefer waren als ich. Und ich hatte damals eben dieses auch kleine, sozusagen ein kleines Musikmovement mit ein, zwei Produzenten und Musikern sozusagen. Das, jeder hat natürlich ein bisschen so ein Ding gemacht, und ich hatte diesen Namen einfach auch stehen, der mir übrigens mal auf einer Techno-Party sozusagen kam, weil alle sozusagen in ihrem Film waren. Und ich habe mir gedacht, ich bin Hakuna, während ihr anders swerft. Und so ist es eigentlich mal entstanden, sozusagen als Konterbewegung. Und genau, und habe dann diesen Namen gehabt und Leute um mich herum auch zu erwähnen. Tim Field, ein wichtiger Partner an meiner Seite, und auch Cedric aus Berlin, Rü. Die sozusagen, also es gab dann sozusagen eine fließende Überleitung. Der Name war ja die ganze Zeit da, und auch von dem Partner wurde ich encouraged zu sagen, ey, das müssen wir durchziehen, das ist eine gute Idee sozusagen auch. Also ich hatte immer wieder erwähnt, ich will das mal auf einem T-Shirt haben, und eigentlich danach ist das so eine Art, ich kann nicht erklären eigentlich, was danach passiert ist. Wir haben ein paar T-Shirts gemacht, und seitdem reitet man sozusagen auf der Welle der Liebe, der Menschen, die sagen, ich bin bereit, auch ein T-Shirt zu kaufen oder das zu unterstützen, weil im Prinzip ja auch sozusagen das Endziel irgendwann mal, auch wo ich sage, ein viel größeres ist, und jeder, der sozusagen ein T-Shirt kauft, ein Hoodie bei uns, der investiert auch irgendwann in ein gutes Projekt. Daher, also da sind wir übrigens auch schon dran. Ich kann jetzt noch nicht direkt sagen, mit welcher Organisation wir schon die ganze Zeit im Gespräch sind. Da möchte ich das natürlich auch auf sozusagen, dass es ein ordentliches Fundament hat und nicht einfach, ich helfe jetzt dem und dem, weil es kommt manchmal auch ein bisschen hastig. Es soll auch nicht das im Vordergrund stehen, sondern aber auch auf Dauer natürlich der Give-Back-Gedanke. Das treibt ja auch Hakuna schlussendlich voran, wirklich ein bisschen auch der Robin Hood-Gedanke zu sagen, wir machen unser Ding. Jeder, der Bock hat und einen Teil beisteuern möchte, der ist willkommen. Meine Philosophie ist, niemanden per se auszuschließen aus irgendetwas, sondern wenn du Bock hast oder sagst, ich liebe das Leben sozusagen, auch einfach gesagt, und lass mich nicht gerne irgendwie limitieren oder lass mir auch nicht sagen, was ich nicht machen soll, dann bist du eigentlich oder hast du unsere Philosophie verstanden.
Okay, das heißt, du bist jetzt nicht explizit für die Designs zuständig oder explizit dafür jetzt die Materialien zu organisieren, sondern es ist mehr so eine Connector-Rolle, dass du quasi die Fäden miteinander verknüpfst und vielleicht ein bisschen.
Doch, also ich würde schon sagen, ja, ich habe schon viel selbst in der Hand. Ich kann es eigentlich so mal ausdrücken. wenn ich ein Rapper wäre, hätte ich das, glaube ich, gerappt, was ich mittlerweile umsetze auf Klamotten. Also so, ich kann nicht rappen, deswegen mache ich es nicht. Also sage ich, würde ich gerne das, was mir im Kopf herumschwirrt, auch die Botschaft, die wir senden wollen und auch ich senden will mit dem Team. Ich will da auch immer explizit sagen, ich muss da aufpassen gerade, weil du mich auch persönlich Fragen stellst, gerade zu Haikuna, aber das ist ein Team, wir sind auch eine Menge Leute mittlerweile, die an einem Strang ziehen, also kann ich da natürlich nicht mehr von ich sprechen. Aber das ist im Prinzip das, was natürlich einen treibt, Dinge, die einen beschäftigen. Ich versuche natürlich auch, wenn man es so sagen möchte, State of the Art zu sein. Ich beobachte, was in der Welt passiert und versuche darauf zu reagieren. Und ich sage, vielleicht würde ich einen Rap-Song schreiben, aber in dem Fall setze ich vielleicht eine Quote auf ein Shirt oder versuche auch alleine, wie man ja schon sagt, Haikuna ist eigentlich schon eine Message für sich, die erstmal sagen soll, entspann dich.
Okay, ja. Also ein Stück weit auch eine Rolle als Visionär und halt Mädchen für alles.
Wenn man so möchte, ja, klar. Also ja, du hast es angesprochen, ich setze mich natürlich mit Stoffen auseinander. Ich habe da eben ein super Team, was mir auch zuarbeitet, was mir auch Sachen erklärt. Ich habe am Anfang überhaupt gar keine Ahnung gehabt von vielen Dingen, um ehrlich zu sein, aber ich habe mich natürlich sehr schnell auch reingearbeitet in die Welt und für mich war immer klar, das geht auch am Ende manchmal gar nicht darum, dass man alles sofort weiß, sondern man muss schlussendlich dafür, sozusagen, wenn man Interesse entwickelt, dafür brennen und wenn man eine Message hat, dann findet man einen Weg auch auf jeden Fall, die sozusagen an den Mann zu bringen und so war das dann eben der Weg durch die Textilien und durch die, sagen wir mal, Affinität auch früher schon sich mit Basketball-Jerseys auseinanderzusetzen oder ich meine, Mode war ja immer ein Thema, Sean John, früher Rapper haben schon Modemarken kreiert, es gab auch schon, sagen wir mal, aus höheren Segmenten Marken wie Tommy Hilfiger, die plötzlich aufgetaucht sind in Rap-Videos, also das war ja immer präsent, gerade wenn man ja aus der Hip-Hop-Kultur kommt wie ich, war man dann ja immer auch damit konfrontiert und also natürlich auch ein Teil, dass man dann in den USA gelebt hat, man sagt ja auch Hip-Hop, New York ist die Mutter Hip-Hop sozusagen und das hat natürlich auch die Zeit, die ich dort verbracht habe, hat auch auf mich gewirkt in sehr früher Phase und da hat man eben, so viel ich jetzt auch gesagt habe, dann merkt man, wie viele Stationen da einen natürlich auch beeinflusst haben und die mich dann sozusagen auch immer getrieben haben, ja, Eindrücke. Vielleicht nochmal kurz erwähnen, eine Kollektion, die wir dann zusammen auch gemacht haben mit Tim Field. Wir haben die Bohemian genannt. Bohemian war ja nichts anderes aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt richtig informiert hatte, dann auch ein wandelnde Intellektuelle. Also mir geht es jetzt persönlich um Intellektuelle, den Aspekt, sondern Leute, die durch die Welt reisen, sich die Welt anschauen, zurückkommen und praktisch den Leuten davon erzählen und im Prinzip jedem auch sagen, du kannst das genauso. Ja.
Nice. Sehr, sehr nice. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Team angesprochen, das so um Haikuna Matata herumkreist. Kannst du das umreißen, wer da alles dabei ist und inwieweit die dort helfen?
Ja klar, also ich hatte ja mal anfangs gesagt, vielleicht kann man ja alle Leute einladen zum Podcast, dann wollten wir das natürlich ein bisschen vielleicht zur Öffnung auch limitiert erhalten, aber klar, also es gibt, ich könnte jetzt vielleicht gar nicht anfangen und aufhören, es gibt eine Menge Leute, die sozusagen auch mal, denen ich sozusagen gerne auch mal eine Möglichkeit geben würde, sozusagen dazu was zu sagen, was wir machen. Es gibt den Julian, jeder hat sein AKA wie den Peacekeeper, es gibt die Anna, es gibt den Benedikt, es gibt den Tim, es gibt den Cedric, also ich könnte wirklich on and on gehen, den Mirko, Leute, die mit uns praktisch videografisch arbeiten. Ich habe, um da auch vielleicht an diese Frage von dir vorhin anzuknüpfen, wer denn auch Designs macht, also ich arbeite im Prinzip mit, wenn man so möchte, mit Designern aus der ganzen Welt. Das klingt jetzt erstmal natürlich so, aber ich bin mit jemandem in Argentinien verbunden, mit dem ich sehr geile Flares manchmal habe. Stunden telefoniere, Ideen durchgehe. Ich habe jemanden hier in Aschaffenburg eben über den Main rüber geschaut, der mit mir viel zusammenarbeitet. Die Ideen entstehen meistens aus meinem eigenen Kopf. Also ich habe irgendwas, was mich meistens umtreibt, mich loslässt, äußere ich, manchmal skribbel ich was an und dann wird es sozusagen ins Grafische umgesetzt. Und dann gibt es dann eine Station später kommt dann der Videografiker und dann kommt der sozusagen der die Homepage bei uns ein bisschen sozusagen zusammenhält oder sich um die Homepage kümmert. Also es ist Mittlerweile geht es ja, wie ich anfangs gesagt habe, gar nicht mehr alleine und es ist organisch gewachsen über die Zeit. Ich kann heute gar nicht mehr erklären, wie alles so auch vielleicht im Einzelnen zusammenkam. Die Vibes waren da, jedes Mal, wenn man aufeinander getreten ist und wie du schon sagst, heute sitzen wir hier und ich darf darüber reden. Das ist für mich natürlich auch eine Ehre irgendwo, ja.
Ja. Geil. Kann ich mir das dann vorstellen, wie so ein ihr habt so ein Daily Huddle, um 9 Uhr ihr telefoniert und besprecht, was für Aufgaben zu tun sind, oder ist es mehr so ein loser Zusammenschluss, der einfach getrieben wird von der Markenvision, wie sie quasi so die Arbeit in einer normalen Haikuna-Woche aus?
Natürlich auch eine interessante Frage. Also ich sage immer, Teamwork makes the dream work. Das heißt, natürlich muss man viel miteinander sprechen und zusammenarbeiten. Das hat natürlich in Zeiten, in denen ich das natürlich auch noch nicht so alles auf dem Schirm hatte, ist eher schwieriger, natürlich alle zusammen zu organisieren. Aber auch da, um nochmal ein Zitat nachzuwerfen, make it look easy, sage ich manchmal auch. Also es sieht dann später, versteht man, okay, man muss gewisse Dinge zusammenhalten, man muss sich an Outlook-Mails halten, viel, also der Prozess hat natürlich schon vor ein paar Jahren angefangen, aber Haikuna gibt es ja auch schon eine Weile und ich habe eben auch da mich mit der Zeit immer mehr reinfinden können und mittlerweile macht es auch Spaß, wie du eben sagst, mal Skype-Konferenzen zu organisieren und das passiert auch natürlich mittlerweile in Routine, sonst wären viele Dinge nicht möglich und auch jetzt gerade die auch in Vorbereitung sind, wie du schon richtig erwähnt hast, wir haben jetzt auch mehrere Pop-Up-Stores hintereinander praktisch in Monaten versetzt, die wir öffnen. Das hat viel Arbeit sozusagen auf sich und da muss man organisiert sein und in den feinen Minuten, die es dann manchmal auch gibt, erlebt man mich natürlich dann auch anders, wenn man mich kennt.
Also auf Zack.
Also im Prinzip, also schon gechillt eher, aber ich spreade natürlich die Lauf grundsätzlich und sagt, jeder sollte Party machen oder sein Leben feiern. Man soll das auch noch nicht falsch verstehen. Ich sage, wenn man Party macht, ich sage auch manchmal zu meinen Freunden, lass Party machen, dann meine ich auch, lass das Leben feiern. Und das hat manchmal auch nicht damit zu tun.
Ja, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es so eine gewisse Projektmanager-Rolle in dir gibt, wo dann auch mal gesagt wird, hier, zack, wir müssen es erledigen, das muss fertig werden.
Genau.
Oder, ja.
Nicht immer die gemütlichste, wie man weiß, aber ja, es ist eben aber auch die Kunst, glaube ich, am Ende mit all diesen Feelings auch umzugehen, sage ich ehrlich. Für mich ist das ein krasser Lernprozess, weil man, wenn man mich gefragt hätte vor ein paar Jahren, ob ich solche Wege gehe, ich glaube nicht so direkt. Also natürlich wusste ich schon immer irgendwie, ich bin gedriven von gewissen Dingen, aber klar, irgendwann wird es auch ernst auf der anderen Seite. Und ich glaube, man wäre nur dumm, wenn man es nicht dann in dem Fall sozusagen verstehen würde und dann auch alles in die Wege leitet, damit Dinge sich auch professionalisieren auf der anderen Seite, weil ich meine, wenn man sich auch Musiklandschaft anschaut, Videos, viele denken ja auch, dass dann, oder ich will natürlich nicht sagen viele, sondern manchmal denkt man ja auch, dass vieles durch Zufall passiert, ist es oft nicht so, vieles ist oft akribisch auch natürlich ausgefeilt und erst danach präsentiert und wir sind sehr detailverliebte Menschen. Ich habe lange an, wie du vielleicht gerade siehst, an diesem Schnell als auch gesessen und
so eine schöne Flockung.
Richtig, und da kann ich manchmal nicht schlafen, welche Farbe ich nehme, also ob es rot oder grün ist, und das sind natürlich Sachen, die dann auch aber die wichtig sind und trotzdem dann irgendwann ja entschieden werden müssen.
Okay, nice. Du meintest, dass du auch irgendwie einen guten Überblick hast über den Markt und versuchst dich zu informieren, was links, rechts, oben, unten passiert, was State of the Art ist. Und speziell was jetzt so Fashion angeht, ist, denke ich, Nachhaltigkeit ein Thema, was immer wichtiger wird. Ich kann da so ein bisschen von mir aus reden. Als ich jünger war, ich habe so, wie dumm habe ich mir Schuhe gekauft und Klamotten über Klamotten und über Klamotten. Und jetzt habe ich irgendwie drei Paar Reebok Classics und bin sehr zufrieden damit. Viele der Klamotten, die ich damals gekauft habe, waren einfach straight up Schrott, so richtig Müll. Und mittlerweile wünsche ich mir eigentlich, dass ich irgendjemanden finde, der geile Patches herstellen kann. Weil, stell dir mal vor, du hast einfach ein geiles Patch und du hast irgendwie qualitativ hochwertige Shirts, die du nicht nach dreimal waschen wegschmeißen musst. Und dann kannst du immer, jeden Tag kannst du sein neues Outfit zusammenstellen durch Patcherei. Wie weit ist quasi dieses Thema für Haikuna Inwieweit spielt es eine Rolle?
Mein Stichwort Ökotech würde man vielleicht sagen, also Ökotextilien auch in der Hinsicht. Also ist auch natürlich jetzt hier nicht mit einem Satz vielleicht zu beantworten, was man aber sagen kann, dass sich allgemein ja, wenn man richtig hinschaut auf der Welt, viel tut in Richtung ökologischer Prozesse. Also im Prinzip, ob das jetzt in die Autoindustrie ist, ne? Man mag ja gerade auch in deutscher Autoindustrie schauen, wo man sich fragt, warum baut denn Tesla gerade ein Werk in Berlin und nicht vielleicht irgendeine deutsche Automarke. Also ohne das jetzt, vielleicht bin ich da auch zu wenig versiert, aber das fällt einem natürlich auf. Und das Gleiche zieht sich sozusagen in alle Branchen und man hat das natürlich auch in der Textilindustrie. Ein Punkt, der unglaublich wichtig ist, ich würde jetzt behaupten, dass gerade im Startup-Bereich befasst man sich natürlich gerade zu Anfangs viel mit Materialien. Wir gehen in so eine Richtung, die praktisch, ich würde jetzt vielleicht auch eine Art Geschäftsmodell vielleicht direkt benennen können, woran ich selber sozusagen auch arbeite. Ist nämlich ein interessanter Punkt, den du ganz am Anfang benannt hast mit den Sneakern. Wenn man mich kennt, weiß man auch, dass ich eigentlich meistens meine Slippers anhabe und wenn dann das höchste Gefühl auch manchmal Chucks heißt, auch dieser Crossover zwischen, sagen wir mal, in dieser Modewelt zu sein, weil ich kenne natürlich Virgil Abloh und Jerry Lorenzo und die auch nachhaltig gerade die ganze Haute Couture-Industrie beeinflussen, prägen oder auch verändert haben. Auf der anderen Seite aber natürlich die Humbleness zum Textil, Thema Ökotech und so weiter, dass man darauf achtet, woher kommen die Sachen, wer produziert sie, wenn du sie schon dort oder dort produzierst, für wie viel, also das gibt's, es gibt ja mittlerweile Konzepte, die ich aufzeigen könnte, die am praktischen Online-Shop und es wird ganz genau gezeigt, also sogar Button für Button, Teil für Teil, wo kommt denn der Stoff her, also praktisch eine Transparenz schaffen, sind da so Themen. Ich finde auch die Vintage-Bewegung super, da ja auch viel wiederverwertet wird. Natürlich müsste man jetzt die Konzepte dahinter immer gern beleuchten, weil da wird auch viel wieder umgesetzt. Man könnte da vielleicht auch günstigere Konzepte finden, wenn ich manchmal sehe, dass auch sehr teure Vintage-Sachen angeboten werden. Aber zumindest die Wertigkeit bleibt des Textils bleibt dort. Und es wird nicht gesagt, nur weil etwas in den 80ern hergestellt wurde, was man offensichtlich natürlich auch Vintage-Revivals sieht die letzten Jahre, dass es per se nicht wertloser ist. Also das sind, wie du merkst, gibt es, glaube ich, viele Aspekte in dem Thema dahinter auch, die wichtig sind. Es ist ein Zukunftsthema. Größere Companies können sich natürlich da mehr mit noch beschäftigen und ins Thema reingehen. Wir sind ein wachsendes Unternehmen, was genau speziell sich auch mit dem Thema auseinandersetzt ständig und unsere Zukunft auch hingehen wird, natürlich immer mehr sozusagen in Ökostoffe. Wir haben ja auch das Thema Hanf, was vielleicht auch eine Überleitung ist, was da ja per se auch kein schlechter Stoff ist. Da tut sich ja viel, also auch allgemein in der Hanfindustrie, Thema Cannabis, wenn ich mal nur schaue, wie das auch kommerzialisiert wird im Moment und durch Teesorten, ich laufe durch ein Penny und sehe auf einmal eine Hanfwurst vor mir liegen. Also da tut sich viel, also Thema Hanf ist ja auch in der Textilbranche nicht uninteressant und ja.
Das Hanf quasi als Materialstoff
für Exakt, das gibt es ja schon, es gibt auch speziell natürlich Firmen, die nur so produzieren. Genau, das gibt es natürlich auch.
Nice. Wie viele Stücke werden zum Beispiel von dem Pulli gemacht, den du gerade anhast? Du trägst so einen weißen Longsleeve-Pulli mit einem grünen Haikuna College
Patch, kann man sagen,
Patch. Freedom Birds
gestickt, jawohl.
Habe ich geguckt, die Friedenstaube. Bei uns heißt die Friedenstaube und auf Englisch heißt die Freiheitsvogel.
Exakt.
Das ist das selbe Ding.
Ja, genau, also auch natürlich da das so translated auf die Art und Weise für mich, die Freedom Birds. Eigentlich ist das angenehm, wie du richtig schon siehst, aus der Zeit von mir in der High School oder später auch. Ich war für eine kurze Zeit auch auf dem College. Deswegen habe ich die Kollektion im Prinzip gemacht. Ich habe ein fiktives Team erschaffen für Haikuna, was sich auch jetzt sozusagen weiterentwickelt in eine Mannschaft. Und deswegen, du siehst eigentlich nur den Vorboten des richtigen Logos, das bald kommt. Eine Art also Team-Logo, nun will ich da jetzt auch noch nicht so viel verraten. Nee, aber du siehst im Prinzip.
Wir werden sehen, wenn wir sehen.
Du siehst im Prinzip sozusagen ein Alumni aus den Jahren, in denen ich in den USA
aus,
selber.
Aus der Haikuna High.
Exakt, da hast du die Brücke geschlagen sozusagen.
Geil. Wie viele Pullis werden produziert?
Da bin ich der Frage vielleicht jetzt? Ausgewichen gerade.
Das kann
ich
dachte, sein.
Es fällt dir nicht auf. Also ich muss sagen, das kann man eigentlich einfach beantworten. Ich mache auch im Moment und ich habe es auch in naher Zukunft nicht vor, nicht Sachen für die Masse. Mhm. Also wir sind limitiert in unseren Kollektionen oder in unseren Drops, die es gibt. Da kann man sagen, da reicht mal ein Wurf von bis von 100 Teilen bis zu 300 Teilen. Das variiert. Ja, aber da auch gibt es keine Limits manchmal auch darüber. Insofern, dass ich aber sage, natürlich schmeiße ich nicht damit um mich. Also auch bewusst nicht, einfach weil auch viel, gerade auch natürlich in einer Art Startup-Phase, ich gewisse Dinge auch nicht eben tausendfach machen möchte, klar, sondern einfach klar. Limitiert. Und es ist mir auch lieber so, sozusagen immer wieder auch was Neues sozusagen zu erfinden oder Neues zu designen oder auch neue Projekte zu machen und nicht dann eine längere Sache lange ziehen. Ich muss echt sagen, manchmal denkt man so, man hat die Lebenszeit nicht für die Ideen, die man hat. Und da muss man natürlich dann auch priorisieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Aber genau daran wird es dann, glaube ich, nicht scheitern bei uns, dass uns die Ideen ausgehen. Deswegen nein, am besten versuche ich die Sachen auch limitiert zu lassen und wir denken uns dann wieder neue Sachen und Kollektionen auch aus und ja, kommen mit neuen Sachen um die Ecke sozusagen.
Nice. Wo werden die Klamotten gemacht?
Ist auch eine gute Frage. Ich kann sagen, handmade in Europe. Je nachdem, welches Teil man macht. Also die Sachen werden veredelt hier in Europa, in verschiedenen Ländern, das kann man sagen. Aber ich arbeite mit einer Stickerei in Berlin zusammen, ich arbeite mit einem Drucker in Portugal zusammen. Also es kommt darauf an, wo man welches Teil herstellt und wo man Stoffe bezieht. Genau, je mehr man natürlich auch da in den Markt schaut, es gibt dann den Blick in die Türkei und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten, gibt es natürlich genug, sozusagen auch. Wenn man eine Idee hat und sagt, wo kann ich das, so fängt das ja meistens an. Und ich muss auch sagen, so fing das bei uns an. Ich habe nicht irgendwie in die Türkei geschaut am Anfang, sondern um mich herum im Prinzip Sachen organisiert. Die ersten T-Shirts waren Rohlinge. Ist mir eigentlich an dieser Stelle vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Die sind eigene Schnitte, die wir machen. Ich arbeite mit einem Schneider zusammen auch, der die Sachen mit uns konzipiert. Und es ist auch nicht von der Stange sozusagen. Also jedes Etikett, was man drin sieht, ist erstellt und sozusagen auch durchgearbeitet. Jedes Teil im Prinzip, was man sieht, ist gepickt vorher und zusammengestellt.
Okay, also der Pulli an sich kann jetzt auch schon eine Reisegeschichte erzählen.
Kann man sagen, er ist eine Europareise durchgegangen. Ja.
Multikulti-Pulli quasi. Geil.
Veredelt in Deutschland, das kann man dann natürlich auch erwähnen und deswegen auch Made in Europe gesagt. Ja.
Sehr schön. Ein weiterer Aspekt, den du angesprochen hast, ist Hanf oder Weed. Ist auf jeden Fall auch ein, wie soll ich sagen, Element, was ganz oft auftritt, wenn man sich jetzt die Social Media Kanäle von zum Beispiel dir oder Hakuna Matata anguckt. Inwieweit verändert sich deine Wahrnehmung von Musik, wenn du high bist im Vergleich zu, wenn du nüchtern bist? Also oder gut, ändert sie sich überhaupt? Das kann
das ja war, sein. Das wollte ich sagen. Also ich würde dann fast auch da keine Limitierung setzen, weil im Prinzip, ob es jetzt, also ich würde nicht per se sagen, ich müsste jetzt high sein und Musik hören, um die Musik anders zu fühlen. Aber was natürlich auch, ob ein Indica oder ein Sativa macht, ich würde behaupten, es führt dich nochmal in andere Zonen rein, sozusagen. Du hast nochmal ein freieres, dein Kopf entwickelt sich sozusagen freier in Tönen oder in Richtungen, die dich dann sozusagen beeinflussen der Musik. So geht es mir zumindest. Das hat dann auch nicht immer mit diesem Happy-Aspekt für sich zu tun, sondern natürlich, man klassischerweise kennt man das ja, dass man dann grinst, aber weil man sich ja gerade eben vertieft in eine Welt reinvibet Und ob das jetzt eben bei Hip-Hop-Musik ist oder, wie ich ja schon so kurz erwähnt hatte, dass auch die USA viel musikalisch mit mir getan haben. Ob jetzt Rockmusik, ich gehe unglaublich gerne auf Rockkonzerte. Meine Lieblingsband Tame Impala kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Sollte man sich unbedingt anhören. Kennt man, glaube ich, aber mittlerweile auch schon. Und da gibt es unzählige Bands. Ich höre auch gerne Hardcore, also Metalcore, Devil West Prada sind so Bands. Aber wie ich auch schon erwähnt hatte, Techno-Musik ist nicht verkehrt und ja, mit einem Joint oder ich so benenne ich es dann halt auch jetzt, ist es definitiv auch manchmal eine andere Wahrnehmung der Musik natürlich auch, klar.
Wenn ich high bin, dann ist so mein Körpergefühl intensiviert. Ich merke das krass, weil ich so, ich nenne es immer Baustellen oder Stellen, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen, so was so Sportverletzungen in meiner Schulter angeht, und dann ist meine Aufmerksamkeit für diese Stellen krass geschärft, oder ja, wenn ich das jetzt auf die Musik beziehe, dass ich mich so tunnelmäßig da rein verlieren kann und fokussieren kann, und dann, keine Ahnung, ich stretche mich manchmal eine halbe Stunde und habe nicht gemerkt, dass ich mich eine halbe Stunde stretche, weil ich da so drinne war, oder ich höre halt Musik und dann merke ich auf einmal so, oh, wow.
Weil ich, halt, ich sehe, du lachst dabei, das heißt eigentlich, da sehe ich ja schon, dass das einen eher positiven Effekt dann mit den Menschen auch macht, also wie auch mit allem sollte man im Leben Maß und Mitte, sagt man ja manchmal auch, also eben auch gezielt einsetzen, wie du schon oder wie wir auch schon besprochen haben, und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Und da finde ich auch schon die Überleitung auch dafür, dass ich mich dafür eben dadurch stark mache. Es ist ja subtil auch, wie du sagst, taucht es bei uns auf.
Subtil. Haikuna.
Ich meine, explizit auch durch die Grasblätter und so weiter. Ich meine, das ist ja dann eher, ich versuche das dann, ne, es ist natürlich nicht jetzt immer direkt ins Gesicht, ja. Soll eher mit einem Unterton auch oft kommen. Und eben um da sozusagen auch die Toleranz zu schaffen auf Dauer. Wir sind einfach auch ein Teil vielleicht, der sagt, wir kämpfen dafür, wir stehen dazu. Und wir gerade deswegen zeigen wir auch, dass es geht und man kann trotzdem sein Ding machen, man kann trotzdem fokussiert bleiben. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Message, die ich auch äußern will. Da könnte man natürlich jetzt ins politische Thema einsteigen. Unsere Frau Ludwig, die Drogenbeauftragte, vielleicht mal ein Diskussionsforum mit ihr. Aber das wäre vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Podcast, um ehrlich zu sein. Da gibt es viele interessante Aspekte. Da tut sich ja auch schon eben viel, wie ich anfangs gesagt habe, mit in der Industrie. Leider ist mir das ein bisschen zu kommerzialisiert, eben wenn ich das auf Teesorten von Messner sehe oder auf Schokoriegeln. Aber zumindest wird sensibilisiert für das Thema. Und wenn man sich auch die Geschichte des Verbotes anschaut, Lars fällt mir da ein, Eisinger, der das, glaube ich, mal es war eine Kompensation der Prohibition der 20er Jahre, als Alkohol mal verboten war, und seitdem ist das irgendwie ein Thema, dass Hanf oder sagen wir mal auch der Anbau und so weiter verboten ist oder unter Strafe gestellt wird. Und ein Anfang wäre schon zumindest mal, dass man entkriminalisiert, ja, also dass man zumindest nicht die Leute verfolgt und terrorisiert, sagen, wenn man mal einen Joint irgendwo raucht. Auffällig ist ja auch, dass das in Deutschland von Bundesland zu Bundesland auch anders gehandhabt wird. Du musst wissen, dass man in Berlin wahrscheinlich am Kudamm irgendwo oder woanders auch immer eher einen rauchen kann als in München auf dem Marktplatz. Und wenn wir da nochmal irgendwie für alle eine einheitliche Regelung hätten, zumindest die Angst mal wegfallen würde. Das würde vielen Menschen helfen und nicht nur, wie es auch von vielen irgendwelchen Politikern dann auch dargestellt wird, von Einstiegsdrogen, die dann irgendwo Leute, nee, es gibt Menschen, denen hilft es auch im Leben, und ich sage therapeutisch eingesetzt, das passiert, muss ich an dieser Stelle ja auch erwähnen, gibt es ja mal jemand, der sich darum bemüht, der schafft es heutzutage, würde ich auch sagen, sich sozusagen zu legitimieren fürs Rauchen durch die Krankenkassen oder wie auch immer.
Ja.
Aber das ist auch nur ein Teil dieser ganzen Sache. Deswegen auch meine Message an jeden, der zuhört, wenn ihr die gleiche Meinung habt oder das ähnlich seht, dann sollte man immer dafür einstehen, im Rahmen, wie man kann. Nicht jeder kann das. Wir leben ja auch in einem Land, glücklicherweise, die Gesetzeslage ist ja auch nicht einfach, man darf sich sowas auch nicht schnell verscherzen, Thema Führerschein und so weiter, aber zumindest stark sich machen für das Thema, weiterhin sensibilisieren. Es gilt an uns, die Smoker-Szene ist manchmal, wie ja auch dann, vielleicht, ne, man vermuten würde, auch ein bisschen langsamer in dem Sinne. Vielleicht bräuchte es noch mal Köpfe, die sagen, hey, wir rauchen, aber wir sind trotzdem pfiffig und organisieren die Leute noch viel mehr, also viel mehr Zusammenarbeit, viel mehr Zusammentun und dann, wer weiß, was in ein paar Jahren passiert, nice. Auch in dem Thema. Dann.
Also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich das Gefühl habe, dass sich da viel verändert. Ich habe ein halbes Jahr in Holland gewohnt und so keiner meiner holländischen Mitstudierenden oder vielleicht ein oder zwei haben gekifft. Für die war das alle, die hat es überhaupt nicht gereizt, die hat es nicht gebockt. Das heißt, die ganzen, wie nennt man das? Also alle Nicht-Holländer, für die war das ein viel größeres Thema als die Holländer an sich. Und was ich dort unfassbar krass zu schätzen gelernt habe, ist, dass ich mich mit den Sorten auseinandersetzen konnte. Weil hier, du hast so ein Ding, du kaufst halt das, was es gibt. So. Und dort, dann gehst du in den Coffeeshop, Indica, Sativa, was ist das überhaupt? Okay, ich habe mal Bock, das zu probieren. Und dann hast du quasi die Gelegenheit, auch zu gucken, was das mit deinem Körper macht, weil das wirkt ja auch auf jeden anders. Und quasi dieser Lernprozess, der wird gehemmt, da wird dazwischen gegrätscht, wenn das quasi so illegal ist und baut halt da so einen Angstkomplex drumherum, weswegen manche Leute, die hier rauchen, halt auch irgendwie Paranoia bekommen, die Stars. Mhm. Und das ist nervig und das ist halt, eben weil ich den Vergleich mit Holland habe, es wäre gar nicht so schwierig. Und mir hat das krass viel geholfen, quasi zu lernen, zu verstehen, wann es mir gut tut, wann es mir nicht gut tut. Weil mir tut es auch nicht immer gut, wenn ich in so Settings bin, wo ich mich nicht eingegroovt habe oder wenn da zu viele Unstimmigkeiten sind oder ich nicht weiß, wie ich mich dort zu verhalten habe oder so. Dann kicke ich manchmal schon so social Awkwardness, dass ich mich einfach so uncomfortable fühle.
Ich muss, ne? Natürlich auch, man muss ein Herz dafür, also ich sage auch, das Herz dafür haben, das muss viele Stimmen auch innerlich, du musst ein gutes Gefühl haben und dann, wie du auch sagst, es verstärkt ja gewisse Dinge, das heißt, es verstärkt sowohl negative wahrscheinlich als auch positive Dinge. Das sagst du schon richtig und sehr interessanter Punkt. Wobei, wenn du mal auch den lustigen Dealern zugehörst oder den ein oder anderen lustigen, positiven Sinne Dealer, dann hat man ja auch schon alles geraucht, irgendwie angeblich. Also man wird ja dann auch mit den neuesten Sorten informiert, so klassisch wie im Movie das dann halt ist. Ich habe das Neueste, das und das. Also. Aber du hast natürlich einen schönen Punkt erwähnt, ja.
Ja, aber man weiß es ja nie, oder?
Ja, deswegen sage ich ja, also ich das ist ja das, was ich sage. Ja.
Mine River Blueberry Cheese DJ Cookie Flavor. Und dann so.
Und am Ende ist es physisches Haze.
Ich muss mich auch
korrigieren. Zum Beispiel.
Oder so, ist, genau, muss mich auch korrigieren. Das war dann der Harry Anslinger, der das verboten hat, mal ursprünglich, das hatte ich glaube ich vorhin erwähnt. Aber Harry. Der ist nämlich daran schuld. Aber ich glaube, wenn wir da weiterhin alle für kämpfen, positiv bleiben, wie ich auch in der Message sage, dann und die Hoffnung vor allem nicht verliere, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, der uns oder mich da leitet. Nicht nur in dem Thema, das ist etwas, was sowieso, sagen wir mal, auch läuft, aber auch praktisch uns als Team, als Familie und jeder, der sozusagen dazukommen möchte oder auch sich ausleben will, das ist natürlich auch ein großes Thema, ja, dass man da so viel wie möglich auch Hoffnung den Leuten nicht, ich sage auch nicht bewusst irgendwas erzählt, sondern man muss das ausstrahlen. Ich sage auch, Leute sagen ja auch vielleicht an einem, ey, ja, dem scheint ja die Sonne aus dem Arsch, vielleicht, aber ich muss sagen, auch durch gewisse Erlebnisse habe ich das in meinem Leben so auch gelegt und versuche dann auch das sozusagen auch weiter ertragen oder weiter auszuleben. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ob das jetzt für Legalisierung ist oder auch für den Werdegang oder für jeden Einzelnen, der sich verwirklichen möchte, sind ja solche Dinge immer wichtig, dass man hofft und daran glaubt, an sich selber glaubt. Ich muss sagen, was ich jetzt auch kurz überlegt habe zu erwähnen, aber ich habe eine Zeit lang zum Beispiel auch, das ist ein Teil dessen, viele Leute, die mich da in der Hinsicht auch kennen, wissen, wenn man gewisse Dinge auch durchgemacht hat, ich war eine Zeit lang im Koma, das macht zum Beispiel etwas mit einem durch einen Unfall. Das sage ich jetzt natürlich auch bewusst nicht, dass es irgendwie ein trauriger Aspekt ist, sondern das hat auch viele verstehen dann, okay, erst dann verstehen ja auch dann manche, okay, wenn man gewisse Erlebnisse hat, bewirken die auch positive Drehmoment. Das heißt, selbst ich sage sogar heute, wenn mit gewisse Dinge nicht passiert wären, könnte ich das heute gar nicht so alles machen. Also ich bin ja auch da dankbar und davon treibt sicher vieles praktisch. Die Kraft auch anderen Leuten immer wieder zu sagen, ey, es gibt, wenn du den Nullpunkt praktisch erlebst im Leben, gibt es immer und dann auch daraus kämpfst, gibt es immer sozusagen den, für jeden anderen die Möglichkeit, sich rauszukämpfen, egal aus welchen Positionen. Nicht mal mein eigenes Erlebnis hat mir dabei geholfen, immer, sondern auch Dinge, die ich um mich herum in den Zeiten gesehen habe oder auch jüngere Leute oder was auch immer. Also auch da wieder der Kern oder der Getrieben ist immer zu sagen, es gibt nie was Schlechtes, was passiert. Es passiert sowieso und man muss dann einfach aus der Situation, die da ist, das Bestmögliche ziehen. Das ist nämlich der smarteste Way. Und das verbirgt sich auch viel natürlich hinter diesem extrem positiven Gedankenfluss und dem Encouragement an andere Leute zu sagen, you can do it.
Nice. Magst du darüber reden, über das Kummerding?
Deswegen wollte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das ein Thema ist. Es geht einfach per se darum, das ist eine Sache, die auch etwas länger passiert, dass man, viele Menschen haben gewisse ähnliche, deswegen sage ich das in aller Humbleness, nur einfach um gewisse Dinge auch zu verstehen. Begegne ich natürlich immer wieder in der Welt auch. Ich merke, dass ich Anknüpfpunkte habe mit Menschen, die ähnliche vielleicht Dinge erlebt haben oder auch extreme Formen. Da muss auch nicht immer ein Unfall dahinter stecken, sondern auch Verlust eines Menschen, eines anderen. Oder wenn ich mich gerade mit solchen Menschen unterhalte, oft sind es auch Leute, also sagen wir mal Menschen oder Geister, die das nochmal auf eine andere Art alles prozessieren, was passiert ist. Und somit sage ich auch, auch da wieder weitergeleitet, no boundaries, das Leben ist sehr kurz an und für sich, das ist manchmal gar nicht so bewusst und dann sollte man eben nicht wie ein Holzkopf natürlich in den Tag reinleben, aber bewusst und eben mit aller Humbleness und Ehrfurcht auch vorm Leben, aber fürs Leben im Prinzip.
Weil okay, ja, fühle ich. Mir, also ich habe so explizit gefragt, weil mir das zum Beispiel hilft, wenn du das plastischer erklärst, weil es dann für mich greifbarer ist. Genau deswegen habe ich so explizit gefragt, ob du Bock hast oder nicht. Weil auf der einen Seite kann ich das gut nachvollziehen und auf der anderen Seite frage ich mich, weil ich selber so ein Mensch bin, der so durch das Erleben am besten lernt. Und es ist leicht gesagt, was du gerade gesagt hast, Empowerment Stuff und so. Und manchmal frage ich mich, brauchst du dann wirklich so ein Faust ins Gesicht, so ein Schicksalsschlag, dass das Leben mal sagt, hier so Reminder, oder kann man das tatsächlich auch kognitiv für sich so als Wahrheit annehmen, dass man so darauf fahren kann, und ich habe auf jeden Fall für mich noch nicht herausgefunden, was es ist. Ich bin noch am Ausprobieren, weil bei mir zum Beispiel gab es keinen so ein Schicksalsschlag, den ich so hervorheben könnte. Aber auf der anderen Seite...
Per se ging es mir auch nicht zu sagen, dass, also auch nicht da, ich würde es noch nicht mal so Schicksalsschlag nennen, sondern einfach eine Erfahrung, die ich manchmal nicht brauche, aber du gehst ja, und die Botschaft eigentlich dahinter ist vielmehr zu sagen, weil manchmal, man fragt mich manchmal auch, wie leite ich das positiv ein oder so, und dann verkläre ich immer, es gibt ja im Prinzip nichts. Das klingt natürlich auch wie, man muss da vielleicht auch schauen, wie man das sagt, weil es wird den einen oder anderen, der wird sagen, naja, mir sind Dinge passiert, ich weiß, aber selbst da hat man ja nie die Option, sich auf den Boden zu werfen und sozusagen zu zappeln im Leben, weil das bringt einem nicht weiter oder hilft ja einem nicht, oder, sondern grundsätzlich, ob jetzt guter Weg oder schlechter Weg, das sollte man immer sozusagen striven. Und solche Erlebnisse fügen sich natürlich ins Leben und haben dann Einfluss positiv, würde ich sagen, wenn man damit richtig umgeht. Das heißt, es steht eigentlich nur stellvertretend für alle Dinge, weil ich, wie ich sage, manchmal hören, jemand kommt zu mir und sagt, naja, mir ist das und das passiert und ich kann gar nicht schaffen, das positiv zu sehen. Und dann drehe ich ihm das oder derjenigen Person einmal und sage, naja, aber schau mal, vielleicht verstehst du jetzt nicht in 2 Jahren, aber in 5 Jahren ergeben gewisse Dinge Sinn und so weiter. Also ich will jetzt auch dazu Konfuzius-mäßig das erklären, um ehrlich zu sein, aber ich bin da wirklich nur jetzt auch ehrlicherweise einfach nur von der Sache, deswegen hatte ich das erwähnt gerade nur kurz, das ist nur so, um das zu erklären, um verständlicher einfach zu machen. Und ich glaube, nochmal, das sage ich heute mit einem Daumen hoch, und so sollte man das auch sehen. Ja.
Nice. Also negativ, positiv ist eine Bewertungssache. Und das mache ich ja irgendwie aus meiner eigenen Perspektive. Und ich habe für mich erlebt und gelernt, dass es mir einfach mehr hilft, wenn ich es annehme, so wie es ist, und dann darauf aufbauend halt die nächsten Sachen mache. Und dann ist es gar nicht mehr zwangsläufig notwendig zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist gut, sondern das ist so. Diese Bewertung, die wird halt immer nur von dir vorgenommen oder von Leuten um dich drumherum, und für die Materie an sich brauchst du es vielleicht gar nicht. Nice. Deep Talk, Real Talk. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Felder aufgemacht, und ich würde jetzt ganz gerne zu dem DJ-Ding rüberspringen. Ich habe mir in der Vorbereitung zwei Mixtapes angehört. Einmal war das das McFly 2020 Mixtape, das ist das aktuellste. Und ein weiteres Psychedelics Level 1 Mixtape, das kam ungefähr vor einem Jahr raus. Und in deiner Insta-Story habe ich gesehen, dass du demnächst auf dem Techno-Gig spielen wirst. Wie kommt das zusammen? Dieses Psychedelic Mixtape was war das für ein Genre?
Wenn ich jetzt was sagen kann, ein bisschen, nicht jetzt so viel Philosophie war gar nicht dahinter, sondern ich war ein bisschen beeinflusst von einem Festival, auf dem ich auch mal war. Also natürlich habe ich, wie ich schon gesagt habe, immer verschiedene Genres irgendwann auch immer entdeckt. Techno oder auch in dem Fall auch ein bisschen Acid-geleitete Musik. Ich muss sagen, im Tame Impala war da so an dieser Stelle auch ein Gruß an Chris, ein guter Schulfreund von mir, der mir diese Welten oft eröffnet hatte. Und mich auch so Festival wie Southside damals mitgenommen habe, wo auch viele schon auf dem Splash waren. Oder ne, die hatte man natürlich auch schon besucht, aber das war ja immer so eine Kultur für sich. Aber ich habe dafür so, okay, welche gibt es dann noch? Und das war ein Aspekt davon, dass ich mich viel von auf Festivalmusik und den Vibes da beeinflussen lassen habe. Und im Prinzip eine Art auch Trip-Tape konzipieren wollte. Oder auch eine Musik oder eine Aneinander, also oder sagen wir mal ein Set, was es so in der Form auch noch nicht oder nicht so gedacht wurde. Vielleicht, wenn man sich's anhört, hört man das daraus. Ich weiß nicht, ein Jahr später wird vielleicht heute nochmal sozusagen auch noch andere Songs oder Künstler mit einfließen lassen. Mache ich dann auch vielleicht demnächst nochmal. Weil ich hätte Lust, nochmal eben dieses so in die Richtung nochmal auch Musik zu machen. Und da findet sich eben die Seite von mir wieder, dass ich sage, ich bin da ja auch gern verträumt. Und das hört man auf dem Mixtape oder auf diesem Set. Da sind ja auch vermischte Songs. Ich habe auch mal A$AP Rocky ist ja mal auch unterlegt auf verträumtere Sachen. Also per se auch da gar nicht so sich eine Limitierung gesetzt, aber vom Vibe verträumt LSD. Wenn man auch A$APs LSD kennt, dann findet man sich auch in dem Tape ein bisschen wieder von den Vibes. Ja.
Nice. Das sind ziemlich viele Genres, die da zusammengebracht werden, so unter deinem DJ-Hut. Passt das für dich alles unter so einen Hip-Hop-Sammelbegriff noch? Oder ist das
in dem Fall dann nicht mehr natürlich. Anders. Genau, in dem Fall nicht mehr, würde ich sagen, weil klar, ich bin Loco Dice ist jemand, der mich auch beeinflusst hat mal, auch als Techno-DJ. Ich glaube, da hat sich mal in seiner Beschreibung Hip-Hop-Konfu-Techno-Meister genannt. Das wird ein bisschen passen. Also auch da, er hat wahrscheinlich auch gesagt, naja, ich lasse mich ungern da reinzwingen, ich komme daher, aber feier das. Das hat man übrigens ja auch immer so als Hip-Hop-Head auf seinen Gigs gehört. Das hat mich eigentlich auch das erste Mal, er war eigentlich ein DJ, der mich da auch sozusagen verändert hat musikalisch, weil ich habe plötzlich Biggie-Samples in seinen Techno-Sets gehört, während ich hatte um mich herum geschaut und keiner hatte wirklich so darauf reagiert, aber ich habe dann gedacht, naja, wow, okay, geht also auch, ne, und habe das erstmal gar nicht prozessieren können oder mal ein Kanye West-Sample oder so. Aha, und das war so was, wo ich hellhörig wurde und gesehen habe, es muss dann auch nicht immer nur Techno sein oder nur Hip-Hop, sondern gerade wenn ich an diese Haikuna ersten Phasen denke, wo ich dann auch mal an einem Cappy so klassischerweise mit einem Cap auf einem Techno-Event war und manchmal auch gefragt wurde, ob ich mich verlaufen hätte. Mhm. Also das fand ich auch ganz interessant, wo ich immer auch dafür gekämpft habe, zu sagen, nein, also I love your culture, I'm here to study it. Und und lass mich ja dann auch mitreißen. Ja.
Geil.
Komm mal aus der Hasenheide in Berlin, hat ein wunderschönes Wochenende. Ja.
Sehr, sehr schön.
Oxygarden Peggy Goo, wunderschön auch, ja.
Geil. Hast du schon mal einen DJ gesehen, der so Rockmusik aufgelegt hat? Also so Rockmusik-DJ?
Ist ein interessanter Aspekt, Entschuldigung. Vielleicht kann ich das kurz erwähnen. Francesco, also Chess, auch ein Rap-Künstler in der Hip-Hop-Landschaft, der auch hier vielleicht ein bisschen die Überleitung. Ich hatte mal hatte die Möglichkeit, der war dann als sozusagen Fan auf dem Splash und ein Jahr später wurde man also hatten wir dann eine Einladung und am dritten Jahr, kurze Zeit vorher, habe ich im Chess, unser All-In-Chess sozusagen kennengelernt und landete plötzlich auf dem Splash auf der Bühne und spielte eine Show für ihn. Also das war natürlich auch, da sieht man vielleicht auch diese Crossovers, die ich dann auch, also das hatte ich ja auch nicht geplant, sondern aus der Freundschaft entstand dann das Musikalische, dann auch sein Splash-Auftritt. Das hat für mich auch, war eine unfassbare Erfahrung, eine unglaubliche Erfahrung. Im Nachhinein ist auch so der Olymp, auch vielleicht nicht als Rap, als Künstler meine ich nicht, sondern auch die Menschen, die man ja oft nicht sieht, hinter dem Musik, also als Show-Konzipierer oder die Lieder müssen sitzen und das war schon ein enormes Gefühl, ja, und auch die Crowds vorher zu motivieren oder mit denen vorher zu interagieren. Da sieht man dann sozusagen die Liebe in der Musik. Es gibt kein freieres Gefühl oder kein schöneres Gefühl, als sozusagen Energie zu erzeugen, nach vorne zu werfen und sie sozusagen wieder zurückbekommen. Und das findet man sowohl im Hip-Hop als auch im Techno sozusagen. Und da habe ich, weil um die Frage zu closen, auch mich nicht versucht zu limitieren. Und ich war auch immer froh, dass die Leute um mich herum das so auch eher oder sich auch meine Kontakte und so entwickelt haben, dass ich wirklich the best of both worlds sozusagen. Und weil du Thema Rock angesprochen hast, Francesco Chess ist auch ein sehr rock angehauchter Rapper. Und auch klar, also ich muss sagen, wir hatten auch schon sehr früher, auch wenn du ein bisschen in den Tapes reinhörst, habe ich versucht, Nirvana zu mixen mit Hip-Hop, mit Trap-Songs. Wenn man auch die Geschichte kennt, hat das auch schon Aerosmith gemacht in anderen Formen. Also diese Kollabos sind auch nicht neu, aber auch da im Hip-Hop hat man das nicht so oft gehört. Vielleicht deswegen die Frage, weiß ich nicht. Aber klar, ich bin mega, also Punk-Rock, geil, kommt ja aus England ursprünglich. Auch die Amerikaner haben sich dann ja davon infizieren lassen. Da gibt es ja so viele Felder, gerade wie man die wieder aufmachen könnte. Rest in Peace, Lil Beep, den ich da sehr feier auf. Der hat da, also bewahre es vor TikTok, aber sozusagen als Song, aber er hat da schon auch zum Beispiel, er steht für mich soundtechnisch genau für das. XXX natürlich auch, wenn man die Band zum Beispiel Devil vs. Prada sich mal anhört und dann mal eine Hardcore-Hip-Hop-Band und XXX hört, dann hört man dieses grunchige Schreien und man hört die Hardcore-Hip-Hop-Beats und Trap-Beats im Hintergrund. Liebe ich, ja, also von daher. Und da könnte ich jetzt noch 20, 30 Bands aufziehen, glaube ich, jetzt mal die Bekannten vielleicht zu nennen.
Nice, vielleicht machst du eine Playlist, dass die Leute sich's anhören können.
Wenn gewünscht ist, dann sollen die Leute das in deinem Podcast dann irgendwie so,
ja, Mann,
erfordern von mir.
Wir sind ziemlich gut durch mit den Feldern, die ich abklappern wollte. Abschließend wollte ich dich noch fragen, was Erfolg für dich bedeutet, beziehungsweise wenn du so mal in die Zukunft guckst, wenn du dir überlegst, was passiert in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten 2 Jahren mit Hakuna Matata, was soll da passieren, was wird da passieren und wann ist das Ganze erfolgreich für dich?
Das ist eine schöne Frage. Until I don't have what I want, I'm not rich, sagt man, glaube ich. Und rich heißt dann auch nicht immer Materie, sondern auch Geist vielleicht, also eine Art, nicht zu philosophisch dann zu werden, aber weil das auch keine einfache Frage ist. Wir leben ja, wie wir alle gerade merken, in, wenn in unangenehmen Zeiten, in schwierigen, bizarren Zeiten, wenn man so will. Das heißt auch, Prognosen zu treffen, wobei ich wäre natürlich jetzt auch nicht Hakuna, wenn ich nicht sagen würde, dafür stehen wir ja. Ich habe ja auch mal, wenn im Team haben wir gesagt, hey, das ist genau das, wir sind jetzt wichtiger denn je vielleicht. Und wenn jemand sagt, es geht nicht weiter, wir stehen immer noch, dafür stehen wir auch, dafür sind wir da und eben, wir sind in Zeiten, in denen man gar nicht so vielleicht die großen Prognosen treffen kann, fast ja nie im Leben, wenn man, weil man ja weiß, dass oft alles kommt, anders kommt, wie man denkt, aber um auf den Punkt zu kommen, love is the message und love always wins at the end of the day und genau so soll das sein. Love oder Liebe per se nicht nur aus Naivität, sondern wir kämpfen ja auch für etwas sozusagen, wir stehen für etwas ein, für Positivität, für eine Message, und so soll es eben in der Zukunft weiter, oder so soll es in die Zukunft weitergehen und im Bestfall wachsen wir. Wie ich persönlich darüber denke nochmal, da würde vielleicht dann auch vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber auch das kann man, ist natürlich nicht so zu beantworten. Es viel. Es hat eher mit inneren Sachen natürlich zu tun im Leben, als dass es mit eben der Geist vor der Materie in dem Fall. Okay. Vielleicht ist das ein Hinweis.
Das heißt, der Kompass ist Richtung Liebe ausgerichtet und welche Wege man
mehr dann beschreitet. Mehr auch noch Wasser. Ich bin natürlich ein Florida geprägtes Kind seit der Zeit dort und wie ich es vorhin vielleicht am Anfang gesagt hatte, ich habe sozusagen die Seele dort gelassen oder umgekehrt und will sozusagen zum Wasser zurück. Irgendwann vielleicht auch nochmal ein Hinweis.
Ja. Okay, dann nächster Podcast vielleicht in Florida. Ich danke dir, mein Lieber, für deine ganzen Infos, die abschließenden Worte. Können dir, falls du noch deine Mama grüßen willst oder irgendwie den Bäcker oder wen auch immer.
Doch, also ja, würde ich sogar machen an der Stelle, weil nett. I do it for my family and my friends and my loved ones. Alles, was ich mache sozusagen, es ist mein Motor des Lebens. Von daher grüße ich meine Mama an der Stelle und alle, die mich kennen. Peace.
Ich danke dir.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.